Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Match of the Week. Heute geht es zurück zum SummerSlam 2003 und dem Elimination Chamber Match zwischen Triple H, dem amtierenden Champion, Goldberg, Shawn Michaels, Kevin Nash, Randy Orton und Chris Jericho. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ich habe mir wieder die Zeit genutzt, um mir das gesamte Großereignis mehr oder weniger anzuschauen. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen.
Ja, ohnehin auch vielleicht so ein bisschen über die Matchfindung, die wir hier gehabt haben, weil wir haben ja überlegt, es ist das Wochenende von Elimination Chamber, da würde ja irgendwie ein Elimination Chamber gut dazu passen als Match of the Week. Dann haben wir überlegt, nehmen wir was Aktuelleres, nehmen wir was Älteres. Dann hast du gesagt, lass doch mal das Zweite nehmen, weil das Erste hatten wir schon und lass doch mal über das Zweite sprechen. Da habe ich erstmal gesagt, so, nee, ist Kacke, will ich nicht. Und hab dann nochmal drüber nachgedacht und dachte mir dann, komm, lass doch nehmen, weil ich finde, das passt auch nicht nur zu dem Elimination Chamber Pay-Per-View, der jetzt dieses Wochenende ansteht, sondern es passt auch ganz gut von der Kämpferauswahl zu unserem Wochenend-Podcast, wo wir darüber sprechen, ob es ein Nachwuchsproblem bei WWE gibt, weil ein Teil dieser Athleten, die wir jetzt hier in einem Match von vor gut über 17 Jahren sehen, die sehen wir heute auch noch. Also egal, ob es jetzt ein Randy Orton ist, der damals noch am Anfang seiner Karriere gewesen ist, ein Goldberg, der letztens noch im Rumble im Main Event stand, oder auch ein Chris Jericho, der ja bei AEW eine große Nummer spielt. Triple H haben wir auch zuletzt noch mal im Ring gesehen, irgendwie notdürftig irgendwo. Das fand ich tatsächlich jetzt gerade zu Einstieg in dieses Match, fand ich das mit am interessantesten, nochmal zu sehen, was so vor so vielen Jahren passiert ist. Wie war es bei dir?
Ja, auch der Rest der Card, da sind ja auch Leute, die heute ab und an immer noch antreten. Also das ist dann, ist wirklich so, dass wir sagen müssen, ja, die WWE hat ein Nachwuchsproblem. Da fehlen die jungen Leute gerade in den Top-Positionen. Das ist definitiv so. Ich muss noch mal ganz kurz was zur Matchfindung sagen. Das war nicht ganz so, wie du es gesagt hast. Ich habe ja gesagt, lass uns das Erste nehmen. Dann hast du gesagt, das hatten wir schon. Dann habe ich gesagt, okay, mir egal, nehmen wir das Zweite. Dann hast du gesagt, das war scheiße. Und dann meinte ich, welches war das? Und dann sagte, hast du mir die Teilnehmer genannt? Dann meinte ich, weiß ich nicht mehr. Egal. Aber jetzt, letzten Endes, haben wir das genommen. Und ja, du fandst es nicht mehr so schlecht wie damals. Ist doch auch, hat doch auch einen Vorteil. Du hast es jetzt besser in Erinnerung nach nochmaligem Schauen als damals. Why not?
Ich hab das Match damals gehasst. Sage ich ganz ehrlich. Ich hab's gehasst wegen zwei Faktoren. Das waren Triple H und Goldberg. Triple H war ja damals auf diesen Reign of Terror, wie man so schön sagt, im Internet-Sprech irgendwo. Also diese große Titelregentschaft. Er war der absolute Mittelpunkt der Show. Bei Raw, natürlich ist es hier die Raw Elimination Chamber, ist nur Raw-Athleten mit dabei. Und das habe ich gehasst damals. Und ich habe es auch gehasst, dass ein Goldberg rübergekommen ist, der ja dann gleich zum Einstieg Programme gegen den The Rock bekommen hat oder dann eben auch gegen Chris Jericho und ja auch alles gewonnen hat und wo man gewusst hat, okay, es wird diese Geschichte hier sein und es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass ein Goldberg den Titel gewinnt. Aber bevor wir jetzt hier zum eigentlichen Match und der Geschichte dahinter kommen, Shaggy, du hast dir nochmal ein bisschen die Card angeschaut und hast dann nochmal reingelinst in das, was passiert ist. Ich habe den Event tatsächlich noch in recht gut im Gedächtnis gehabt, weil ich auch damals die DVD gehabt habe und zu seligen Studentenzeiten hatte man ja viel Zeit gehabt, um sich dann irgendwie zu später Stunde noch Wrestling-Events reinzuziehen und das war einer der Events, die ich sehr, sehr häufig gesehen habe. Zum einen, weil da ein Elimination Chamber Match drin gewesen ist, aber da waren ja auch noch ein paar andere Matches, die durchaus ganz interessant und okay waren. Also ich mochte beispielsweise auch hier diese Konfrontation zwischen Kane und Rob Van Dam, die wir hier gesehen haben, weil Kane damals ja frisch heel geturnt ist, der jetzt demaskiert worden ist. Das fand ich dann eben interessant. Und wir haben auch Lesnar gegen Angle gehabt, was auch ein Top-Match gewesen ist. Wie hast du hier die Card gesehen?
Ja, Sable war dabei.
Ja, die war auch vorne auf dem Cover drauf.
Ganz genau, ansonsten. Ja, es war witzig, mal nochmal La Resistance zu sehen, die ja irgendwie wirklich einen riesen Push hatten für kurze Zeit und dann auch irgendwie mehr oder weniger weg waren. Das war ja auch gerade so der Wandel, dass dann noch ein Robert Conway dann später noch dazu gekommen ist, Rob Conway. Das war ja kurz davor, oder das war in der Zeit auch quasi. Und der Undertaker nochmal in seinem ja Biker-Gimmick zu sehen gegen A-Train, da war Sable mit am Start. Und Shane McMahon gegen Eric Bischoff mit einem Coach, aber auch vor allem auch einem Steve Austin, die eingegriffen haben. Und ja, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Rhino und Tajiri, die auch die United States-Titel-Regentschaft unter sich ausgemacht haben. Das war schon interessant. Aber ich wollte noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass du den Main Event nicht mochtest aufgrund von Triple H und Goldberg. Ich frag dich mal so ganz ehrlich, waren da noch andere Wrestler dabei?
Es war schon das beherrschende Thema, ja, hier. Das ist ganz klar. Es ist aber ein Storyline-Match, weil die Hintergrundgeschichte ist ja auch gewesen, man wollte eigentlich für den SummerSlam 2003 das große Titelmatch Triple H gegen Goldberg haben. Diese Fehde war aufgebaut, da in die Richtung wollte man gehen. Und dann hat sich ja Triple H im Vorfeld eine, im Englischen heißt es Groin-Injury, es ist eine Leistenverletzung zugezogen. Und die hat ihn auch davon abgehalten, dass er die Wochen zuvor bei Raw wrestlen konnte. Da war er eben immer nur ja in Promo-Segmenten aktiv. Und wir sehen es ja auch hier, also diese komische Radlerhose, die er hier trägt, ich habe mal als Windel bezeichnet. Also das sieht A nicht gut aus und man kann sich schon denken, dass er darunter halt irgendwie einen Schutz... Kleidung, Verband, was auch immer trägt. Es muss wohl eine sehr schmerzhafte Verletzung gewesen sein. Und deswegen hat man eben gesagt, gut, um das zu kaschieren, dass ein Triple H nicht fit ist und dass der verletzt ist, dass er Schmerzen hat, machen wir eben ein Elimination Chamber Match draus, weil ich sag mal, ein verletzter Triple H gegen einen fitten Goldberg, das wäre kein gutes Match geworden, oder?
Nee, das wäre kein gutes Match geworden. Und dann hat man aber eine gute Entscheidung getroffen. Also ich meine, man hat ja die Geschichte auch weiter geköchelt und hat sie gut weitergebracht, wie ich finde. Triple H hat sich sehr zurücknehmen können im ganzen Match auch. Der hatte ja nur wenige Minuten dann wirklich im Ring gestanden letzten Endes. Also man hat da das Beste aus der Situation gemacht. Und ich finde, von daher kann man auch dieses Match ja auch dann im Nachhinein betrachtet auch als positiv betrachten.
Weil, also mir ging es wirklich so, dass ich gerade jetzt mit ein bisschen Abstand, also es hat 17 Jahre gedauert, bis ich das Match wirklich dann auch unterhaltsam und gut finde, dann da ist eigentlich vieles Interessantes drin, vor allem, wenn man sich so die Personenkonstellation anschaut. Also wir haben hier zum Beispiel ja einen Teil der Click quasi mit dabei, ne? Also mit Triple H, Shawn Michaels und Kevin Nash. Und Kevin Nash damals ja noch bei WWE aktiv, nach diesem eher gescheiterten Run mit der NWO damals und auch hier mit den blonden kurzen Haaren, da gab es ja auch im Vorfeld ein Match gegen Chris Jericho, Hair versus Hair bei Raw, wo dann ein Kevin Nash hier die Kurzhaarfrisur bekommen hat und das war aber im Hinblick auf seine Filmgeschichte hier mit Punisher war das, oder? Deswegen hat sich doch die Haare blond gefärbt und hat die so kurz gehabt, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Genau, in der Punisher-Verfilmung hat ja einen der Bösewichte spielen dürfen, Kevin Nash, und in der damaligen Punisher-Verfilmung. Ich warte ja immer noch sehnsüchtig auf eine neue Verfilmung. Das ist auch ein spannender Charakter. Aber ja, der Film damals war nicht so sonderlich gut. Und Kevin Nash hat auch nicht wirklich überzeugt in seiner Rolle, aber überzeugt auch nicht mit dieser Frisur.
Ja, nee, die Frisur sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich finde tatsächlich, dass er mit kurzen Haaren ein bisschen besser aussieht als mit langen Haaren. Also zumindest jetzt im Alter. Wir haben Randy Orton, der hier noch wirklich am Anfang seiner Karriere steht, blutjung irgendwo und noch vor seinem ersten großen Titelgewinn, ja, absolutes Top-Prospect, Start bei Evolution. Wir haben auch einen Ric Flair natürlich mit dabei und Shaggy, auch einen Chris Jericho hier nochmal in dieser Form zu sehen, finde ich auch witzig irgendwo.
Ja, und der war ja auch noch relativ gefeatured. Jericho, man muss dazu sagen, Jericho, Orton und Triple H waren quasi die Heels in diesem Match, während die anderen drei ja damals auch Faces verkörpert haben.
Genau, ist eine klare Rollenverteilung hier, genauso wer auch die Arbeit macht und wer nicht, das war auch relativ klar verteilt, das war ja wirklich auch schon so, ich wollte damals die Wrestler hier in dem Match sehen, also ich hab gedacht, alles ist besser als Triple H und Goldberg bei Kevin Nash, da habe ich mir keine Illusion gemacht, dass der das Ding hier irgendwo gewinnen würde, aber ich wollte im Endeffekt eigentlich damals, dass Shawn Michaels, Chris Jericho oder von mir aus auch Randy Orton so als Überraschungssieger hier aus dem Match hervorgehen. Das hätte ich mir gewünscht, ist nicht so gekommen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber es war dann auch nicht verwunderlich, dass Shawn Michaels und Chris Jericho hier wirklich dann erstmal den Start gemacht haben und hier in den Ring gekommen sind. Und da ging es ja dann auch eigentlich relativ flott zwischen den beiden hin und her. Es gab gleich relativ früh den ersten Ansatz zu den Wars, es gab einen Inside Cradle, es gab einen verfehlten Lion Salt. Und also die ersten drei, ich glaube, da können wir jetzt vielleicht auch schon einen kleinen Sprung machen. Der dritte, der reinkam, war ja Randy Orton, der sich gleich mit einem Crossbody hier eingefügt hat. Ich finde, das war eine clevere Art und Weise, wie du dieses Match aufgebaut hast, dass du erstmal die kleineren Leute reinbringst, die schnelleren Leute, damit du Tempo und Technik im Match hast, bevor dann die Brecher reinkommen. Oder wie siehst du das?
Klar, sonst wäre es auch ein bisschen langweiliger gewesen, wenn am Anfang schon dann die Halteaktionen und sowas gab. Also hat man wirklich, also klar, mit den beiden besten Workern in diesem Match auch angefangen, mit Jericho und Shawn Michaels und auch Randy Orton, so als junger, frischer Wrestler damals, der hatte auch schon gut als dritte Person dann irgendwie reingepasst. Und so hat man erstmal wirklich ja die technischen jungen Wrestler wresteln lassen, bevor man dann die, wie du es genannt hast, Brecher reingeholt hat. Und auch Randy Orton, der hat sich ja nicht nur mit dem Crossbody da gut in Szene gesetzt. Es gab ja auch noch ja Clothesline, den Michaels über das Seil geschickt hat und auf damals noch den alten Elimination Chamber, das war ja damals noch, ja, das war ein bisschen härter. Der hat sich ja im Laufe der Jahre dann auch verändert. verändert. Und damals war die Chamber auch noch was Besonderes. Also ich meine, es ist immer noch was Besonderes, aber wir sprechen von 2003. Das erste Mal überhaupt, dass es eine Chamber gab, das war fürs Publikum noch was Neues und Frisches und damals auch wirklich noch der harte Käfig.
Absolut. Also das war auch damals ein Seller für mich, mir auch diese DVD damals zu kaufen, weil, wie du richtig gesagt hast, es war erst das zweite Match. Du hast immer dieses Gefühl des Besonderen gehabt. Ich meine, die erste Elimination Chamber war bei der Survivor Series 2002. Das heißt, das ist auch schon wieder ein Dreivierteljahr her. Ankündigung war was Besonderes. Elimination Chamber war ein Verkäufer damals. Und ja, wie gesagt, hat man auch dieses Geräusch gehabt, wenn dann jemand nach draußen geflogen ist, dass man auf diesem Stahl gelandet ist, dieses Geschepper, was es dann immer gegeben hat. Es war ein deutlich physischerer Chamber, als wir das heutzutage kennen. Haben wir auch schon ein paar Mal bemängelt. Und Randy Orton hat auch ganz anders gekämpft damals als heutzutage. Also das war ja wirklich noch dieser Blue-Chipper-Style mit, wir haben die Crossbody angesprochen, aber dann eben auch die Dropkicks, die ja hier am laufenden Band ja quasi gesprungen ist. Also kein Vergleich zu dem, ich sag's mal positiv, dem psychologischen Randy Orton von heute.
Ja, und gerade die Dropkicks, also da wundert man sich, die packt ja heute ab und an auch mal noch aus, aber wirklich selten. Damals hat er sehr regelmäßig einen Dropkick gesprungen und die sahen schon echt gut aus. Also da kann man über einen Randy Orton sagen, was man will. Ein guter Wrestler ist der auf jeden Fall.
Der kann das ja, wenn er will und wenn es notwendig ist, vor allem auch. Hier ist er dann erstmal draußen ein bisschen auch von Jericho bearbeitet worden, hat ja dann Slam kassiert. Innen drin dann im Ring gab es noch eine Walls of Jericho gegen Michaels. Und dann war es aber auch schon Zeit für den vierten Mann hier im Bunde und das war Kevin Nash. Und Kevin Nash hier als größter Mann im Ring, hat auch erstmal kräftig aufgeräumt und hat wirklich alle hier durch die Gegend geworfen, die ganzen kleineren Gegner, wo er dann auch sich in den Jericho draußen geschnappt hat und den dann ja quasi mit den Snake Eyes mehrfach in den Stahl gedrückt hat. Das hat dann auch dafür gesorgt, dass ein Jericho dann im Nachgang geblutet hat. Es gab Sidewalk Slams und kannst du nicht genau sagen. Ich fand die Konstellation, wie man das hier gewählt hat, fand ich absolut clever, weil auch wenn Kevin Nash, da kann ich ja jetzt ja schon mal vorwegnehmen, der hat ja noch nicht mal seine eigene Zeitperiode überstanden und ist dann schon ausgeschieden, bevor der nächste Mann in den Ring gekommen ist. Aber das war ähnlich wie bei einem Rumble, der kommt halt rein, der mischt alles auf und es ist automatisch Tempo im Match und einem fällt nicht negativ auf, dass der eigentlich schon zu alt und vielleicht auch nicht mehr ganz in der allerbesten Shape ist, sondern der kam hier rein, hat zerstört. Am Ende gab's die Sweet Chin Music von Michaels gegen Nash, während Nash versucht, gegen Chris Jericho hier die Powerbomb zu zeigen. Jericho rollt ihn ein. Das war's für ihn. Aber wie fandst du den Einsatz von Kevin Nash hier?
Ich finde, das hat man sehr gut gemacht. Also wie du es gerade gesagt hast, der hat seine Power gezeigt, hat ein paar Power-Moves und mit Einsatz des Käfigs auch gezeigt. Und letztendlich ist er ja gegen eine Übermacht ausgeschieden. Also er hätte ja die Powerbomb angesetzt gegen Jericho, dann gab es die Switch-In-Music von Shawn Michaels und das war dann auch zu viel. Der Einroller, Jericho konnte die Beine nicht richtig festhalten, hat nur ein Bein festgehalten, so ein richtiger Einroller war es dann letzten Endes auch nicht, aber hat dann dadurch auch einen Nash gepinnt und ja, im Grunde der einzige Pin eines anderen Wrestlers außer Goldberg und Triple H, das ist ja ein anderes Thema und Jericho war damals ja auch sehr gut dargestellt, damals schon erster Undisputed Champion der WWE und auch hier wurde eigentlich ganz gut dargestellt, durfte Kevin Nash pinnen und der sah nicht schlecht aus, der hat danach ja auch nach seiner Eliminierung auch nochmal so ein bisschen aufgeräumt.
Genau, das ist ja auch nochmal ganz wichtig. War erstmal so ein bisschen benommen natürlich. Und jetzt beginnt eigentlich so der Story-Teil. Wir haben vorher so ein bisschen den Wrestling-Teil gehabt, jetzt beginnt so ein bisschen der Story-Teil. Natürlich auch pikant, dass ausgerechnet Shawn Michaels und Kevin Nash hier aus dem Match rauskickt. Ne, ehemals beste Freunde. Shawn Michaels hat Kevin Nash zur WWE gebracht. Die Geschichte Bodyguard, der Twist, die Dudes with Attitudes und so weiter und so fort haben wir ja schon diverse Male beleuchtet. Und Shawn Michaels ist ja dann erstmal außerhalb des Rings und ist so ein bisschen benommen und dann kommt ja Triple H rein als Nummer 5 und es gibt sofort den Superkick von Shawn Michaels gegen Triple H, der fällt zurück in seinen Pott und ist erstmal bewusstlos und dann quasi infolgedessen ist dann auch ein Kevin Nash wieder auf den Beinen und attackiert dann hier erstmal noch die verbliebenen Wrestler. Es gibt also die Powerbomb gegen Chris Jericho, er schnappt sich nochmal Randy Orton und schlägt ihn nieder und ich meine, wirft ihn doch auch irgendwie nochmal draußen in Stahl und so, also es gibt auch noch die Powerbomb gegen Randy Orton. Ja, und in den Kevin Nash geht hier auch nicht wirklich als Verlierer raus, sondern eher als jemand, der in der Hitze des Gefechts überrascht worden ist, oder? Und er wirkt ja trotzdem stark hier nach.
Ja, also er wirkt zumindest nicht schwächer als zuvor, das auf jeden Fall nicht. Und da hat man ihn ganz gut rausgenommen, weil er ja auch für das Finale auch keine Rolle mehr spielen sollte. Ich finde, das hat man ganz gut gemacht, da Kevin Nash stand nicht schlechter da als zuvor und ein großer Name bei der Elimination Chamber war jetzt ausgeschieden und Jericho durfte jemanden mit einem wirklich großen Namen pinnen.
Genau, ich habe gerade gesagt, er hat ihn da in den Stall geworfen, er hat ihn, also er hat Orton in Shawn Michaels geworfen, so war das irgendwie. Also die beiden sind dann nochmal gegeneinander gekracht und die Dynamik war hier irgendwo da. Und wir haben jetzt dann noch drei Leute im Ring gehabt, also Michaels, Randy Orton und Chris Jericho. Und Triple H wäre ja auch dabei, aber der liegt ja immer noch K.O. in seiner Pot, also die zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und ich habe wirklich jetzt heute bei dem Match, als ich mir das angeschaut habe vor dem Podcast, habe ich nochmal gedacht so, Mann, also diese fünfte Zeitperiode, die wir hier haben, wo eigentlich ein Triple H dann da drin sein sollte, besteht eigentlich eher aus einem Segment. Und es ist dieses Segment, dass Kevin Nash hier nochmal ausrastet und alle anderen niederschlägt und die anderen dann eben versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Und dann gibt's ja diesen Schlagabtausch der Kontrahenten. Und dann ist es ja eigentlich schon Zeit dafür, dass ein Goldberg hier reinkommt, Shaggy.
Ja, und das hat man eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Wir haben es ja schon gesagt, Triple H angeschlagen, nicht wirklich, ja, fähig, ein ganzes Match zu bestreiten. Deswegen hat man ihn auch sehr, sehr gut jetzt hier auch nochmal rausgenommen und ihn quasi auch, ja, nicht wresteln lassen, sondern der hat sich jetzt nach dem Sweet Gin Music lag der dann wirklich in seiner Pot, wie du es gesagt hast, in seiner Ausscheidungskammer, in seinem Plexiglas.
Ausscheidungskammer, Alter. Ich finde immer eine Ausscheidungskammer klingt wie ein Dixi-Klo.
Also ist Carsten Schäfer, wenn Carsten Schäfer das sagt, dann wird das so stimmen. Carsten Schäfer hat über 5 Jahre die WWE kommentiert. Ja, und bevor man jetzt, Goldberg war ja der letzte, logischerweise jetzt kam, muss man sagen, dass Goldberg wirklich auch zu der Zeit, ob wir ihn jetzt mögen oder nicht, auch sehr over war. Also den ganzen Abend über gab es schon Goldberg-Chants und jetzt auch während des Matches, bevor er, also als er reinkam natürlich, aber jetzt auch, als er dann noch in seinem Pott stand, auch da gab es die ganze Zeit schon Goldberg-Chants. Also das Publikum war heiß auf ihn und der kam dann auch als sechster Mann und hat erstmal ein bisschen aufgeräumt mit dem Gorilla Press, dem Spinebuster und Randy Orton. Und das war schon, also so wie man ihn dargestellt hat, war das schon beeindruckend.
Ja, ich tue mich da so schwer, weil ich Goldberg damals wirklich überhaupt nicht gemocht habe und ich finde auch, dass er überhaupt nicht in das WWE-Produkt gepasst hat.
Darf ich dich kurz was fragen, bevor du weiterredest? Wen mochtest du, ja, wen magst du mehr? Goldberg damals oder Goldberg heute?
Ich hab beide gar nicht. Ich mochte ihn ja nie so wirklich. Ich glaube tatsächlich bei seinem allerersten Rückkehrer-Run quasi jetzt zur WWE mit Brock Lesnar und so. Ich glaube, da fand ich ihn am akzeptabelsten, um es vorsichtig auszudrücken. Aber ansonsten war es halt echt nicht so meins. Und das war ja hier auch dieser Run damals bei der WWE um den Zeitraum. Da war es ja auch schon so, dass er sich da nicht 100% wohlgefühlt hat und dass er da nicht 100% zufrieden gewesen ist, wie er da eingesetzt worden ist. Aber hier, du hast es richtig gesagt, hat er erstmal aufgeräumt. Es gab diesen Press-Up-Slam-Spinebuster-Kombination gegen Randy Orton. Es gab eine Double-Clothesline gegen Shawn Michaels und Chris Jericho. Und im Anschluss dann den ersten Spear gegen Randy Orton. Und da habe ich mir auch gedacht, Mann, die Spears damals, die sahen schon ein bisschen beeindruckender aus als die Spears heute, oder?
Ja, also da hat er auf jeden Fall noch mehr Wucht dahinter gehabt. Und die sahen schon beeindruckend aus, muss man schon sagen. Also ich mochte die Spears eines Goldbergs, die mochte ich sehr. Das war noch mehr als der Jackhammer, muss ich eigentlich sagen, so ein Move, den man auch herbeigesehnt hat, weil das wirklich sehr, sehr gut angesetzt war und die hatten schon so eine Wucht dahinter, dass man wirklich auch dachte, gut, den hat er jetzt in zwei Teile geteilt, also das war schon cool.
Also das sah auf jeden Fall immer sehr, sehr beeindruckend, ja, aus. Und er war dann hier eben auch absolut dominant, ne? Auch als dann Jericho zurückgekommen ist mit dem Dropkick vom obersten Seil, das hat er dann mehr oder minder genosellt, schnappt sich dann Jericho und wirft den über das Top Rope nach draußen in den Käfig. Auch das sehr beeindruckend. Es gibt den Whip-In gegen Shawn Michaels, der diesen Flip macht mit den Füßen gegen den Pot. Ich glaube, es war von Triple H nochmal schlägt. Auch da gab es ein Raunen im Publikum. Und Goldberg widmet sich dann Chris Jericho. Und Chris Jericho hat ja diese Geschichte, dass er ja beim ersten Elimination Chamber Match ja schon durch dieses Plexiglas von den Elimination Chamber Pots gegangen ist. Und du hast auch diesen Moment dann gesehen, wo sich umdreht und so, oh nein, nicht schon wieder. Und dann kommt ein Goldberg angerannt und speert ihn hier durch den Pot, durch das Plexiglas. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das hat ja nicht auf Anhieb, ist ja nicht auf Anhieb gebrochen, sondern es war ja eher so, dass die beiden dagegen gerannt sind und dann gab es einen kurzen Moment, wo das Ding nicht gebrochen ist. Und ich glaube, da musste ein Goldberg nochmal nachschieben, bis es dann wirklich soweit war, dass sie dann die Scheibe durchgebrochen haben. Oder
das hat er aber sehr gut gemacht, Goldberg. Also ich fand, man hat ja in der Zeitlupe auch nochmal genau gezeigt, weil es eigentlich nicht schlimm war, dass sie nicht beim ersten Mal gebrochen ist, sondern dann hat ein Goldberg einfach nochmal Wucht dahinter gesetzt aus kurzer Entfernung. Und ich finde, das hat Goldberg in dem Fall sehr, sehr gut gemacht und hat die Situation auch so gerettet. Und er hat ja danach auch die Plexiglasscheibe vorsichtig zur Seite gelegt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ja.
Damit sie nicht unbedingt Jericho ins Gesicht fällt oder wie auch immer. Der natürlich dann auch schon angefangen hat zu bluten, ganz stark. Also der vorher ja schon geblutet hat, aber jetzt war das Gesicht voller Blut in dem Augenblick. Und da hat ein Goldberg wirklich aufgepasst, dass die Scheibe nicht irgendwo an eine falsche Stelle gerät. Das fand ich irgendwie auch sehr nett.
Ja, das fällt wirklich auf, dass da beide so ein bisschen gucken, dass niemand von den möglicherweise scharfen Kanten oder von den Ecken hier irgendwo getroffen wird. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Und zurück im Ring, Shawn Michaels zeigt seinen Vorarm gegen Goldberg, zeigt ein Elbow, soll die Sweet Chin Music geben, Goldberg weicht aus, es gibt den nächsten Spear, es gibt ein bisschen Posing von Goldberg Richtung Triple H, im Anschluss den Jackhammer gegen Shawn Michaels und Shawn Michaels ist raus. Und da habe ich mich ja damals schon mit schwer getan. Also Shawn Michaels und Chris Jericho hier auf jeden Fall die Workhorses hier im Match. Gerade Chris Jericho hat unheimlich viele Aktionen genommen und hat gerade die großen Leute extrem gut aussehen lassen. Und ich habe gerade gesagt, erst eliminiert Goldberg Shawn Michaels. Chris Jericho schleppt sich dann irgendwie nach dem Spear durch den Pot hier zurück in den Ring. Es gibt den nächsten Spear und dann gibt's den nächsten Jackhammer und dann ist auch Chris Jericho raus. Und es bleiben nur noch Goldberg und Triple H übrig. Triple H inzwischen wieder auf den Beinen, aber natürlich will er nichts von Goldberg wissen irgendwo. Und ein Flair versucht dann von außen die Tür zuzuhalten. Und sorry, ein Flair, der die Brücke macht draußen zwischen der Guardrail und dem Elimination Chamber, um diese Tür zuzuhalten und Goldberg dabei den Mittelfinger zeigt. Ich muss da jedes Mal bei lachen.
Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum auch ein Ric Flair auch zu dem Zeitpunkt noch immer einer der Besten war. Also jetzt, der war ja hauptsächlich, er hat ja auch noch seine Matches gehabt, aber auch viel als Manager von Triple H dann unterwegs und gerade aus in so einer Rolle, den nimmt man das einfach ab. Das ist ja so immer so ein Schlitz auch irgendwie gewesen und ich fand das auch, gerade auch wie er da geschaut hat, ein Flair irgendwie so in dem Moment, ich fand das auch toll. Also das freut mich immer, wenn ich einen Ric Flair dann so sehe.
So, aber jetzt viel, viel mehr Match gab's jetzt ja an der Stelle eigentlich gar nicht mehr. Also Triple H konnte nicht so wirklich. Aber was natürlich dann viel interessanter noch gewesen ist, hier die Tatsache, dass ja ein Goldberg, auch das so ein bisschen vielleicht so ein Rückgriff, ne, dass er dann die Plexiglasscheibe hier einschlägt. Glaubst du, das war ein Rückgriff auf die Aktion mit der Limousine, wo er sich den Arm aufgeschnitten hat?
Also klar, wenn man das kennt, dann weiß man das ja, dass das auch passiert ist ein paar Jahre zuvor. Ich glaube aber nicht, dass das als Rückgriff gemeint hat, sondern man wollte ja hier nochmal die Macht, die Power eines Goldbergs zeigen, dass er auch mit bloßen Händen so eine Scheibe einhauen kann. Er braucht kein Jericho als Punching Ball, um so eine Plexiglasscheibe einzuhauen. Der schafft das also auch mit seinen eigenen Händen. Ich finde das schon cool. Ich weiß nicht, ob man wirklich da einen Rückgriff setzen wollte zu der Autoscheibe damals. Wahrscheinlich eher nicht, weil Goldberg sich, glaube ich, nicht so gerne daran zurückerinnert.
Vielleicht wollte WWE damit zeigen, dass sie im Gegensatz zur WCW ihre Glasscheiben gimmicken, wie man so schön sagt.
Aber die WCW gehörte ja der WWE damals. Warum sollte man nochmal gegen sein eigenes Produkt shooten? Also nee, ich glaube also einfach der Moment war groß. Ich glaube nicht, dass man daran gedacht hat.
Oder man hat sich einfach gedacht, komm, der Moment soll groß wirken. Das war wahrscheinlich auch die vorrangige Intention dahinter. Und die Marks und die Langzeitfans, die können dann ein bisschen was spekulieren und können darüber.
So wie du zum Beispiel. Du hast ja wieder bewiesen, dass du immer noch ein riesengroßer Nerd bist.
In meinem Herzen bin ich es immer noch, ganz genau. Aus heutiger Sicht wird es wahrscheinlich ganz viele GIFs und Memes geben. Gab's damals noch nicht. Auf jeden Fall Goldberg hier absolut dominant, schickt Triple H in den Käfig und Triple H blutet sofort. Der hat ja damals ständig geblutet. Und dann soll es ja auch im Ring den Spear geben. Aber dann ist wieder der gute alte Mr. Flair hier, das alte Schlitzohr, wie du so schön gesagt hast. Und der wirft dann ja Triple H einen Vorschlaghammer zu. Triple H weicht dem Spear aus, schlägt zeitgleich mit dem Sledgehammer zu. Goldberg sackt zu Boden wie ein nasser Sack. Und ja, das ist es dann. Triple H setzt im Cover an, 1, 2, 3. Und das Ding hier ist gelaufen. Kein großes Match mehr zum Abschluss, keine große Konfrontation mehr zwischen Goldberg und Triple H. Stattdessen verteidigt hier Triple H sehr, sehr schnell den Titel im Nachgang.
ja, Shaggy. Ging ja nicht anders. Wir wissen ja, Triple H konnte nicht richtig antreten. Und ich finde, da hat man wirklich eine gute Lösung gewählt. Es ging ja auch weiter, die Geschichte mit den beiden. Am Ende sollte es ja dann, es war Unforgiven, glaube ich, dann Goldberg, dann doch schaffen, Triple H zu entthronen. Das hätte man ursprünglich für den SummerSlam geplant in einem Großmatch. Dadurch, dass das aber nicht möglich war, hat man, glaube ich, echt das Beste. Also hat man aus der Not eine Tugend gemacht und ja, ein gar nicht mal so schlechtes Match abgeliefert, um die Geschichte auch weiter voranzutreiben. Also Goldberg hat ja dann, glaube ich, nochmal seine Karriere aufs Spiel gesetzt. Am nächsten Tag bei Raw hat er gesagt, okay, noch ein letztes Match, Karriere gegen Titel. Und das war dann bei Unforgiven 2003. Und dann sollte Goldberg es letzten Endes doch schaffen, Triple H zu besiegen und eine nicht ganz so glanzvolle Titelregentschaft anzuführen.
Ja, nicht so wirklich. Die war auch nicht so richtig lang, ne? Also, er hat dann ja noch die Titelverteidigung gehabt bei der Survivor Series 2003. Also, Goldberg gegen Triple H dann eben auch. Und dann gab's ja bei Armageddon, um irgendwie den Titel von Goldberg loszukriegen, gab's ja einen Triple Threat Match zwischen Triple H, Goldberg und Kane. Und da hat dann Triple H sich den Titel auch wiedergeholt. Und kurze Zeit später ist ja dann Goldberg auch in das Programm mit Brock Lesnar gegangen und danach auch ganz gegangen, muss man ja sagen. Aber das ist eine Geschichte von einem anderen Podcast.
Ganz geht ja. Man so gar, geht man so niemals. Wie heißt es? Aber also, wie geht es?
Niemals geht man so ganz
heißt. Niemals geht man so ganz, verdammt.
Ganz geht man so niemals. Wer kennt nicht den berühmten Schlager?
Ach Mann.
Ganz geht man so niemals.
Ich hab's versucht.
Ja, das stimmt.
Ich habe ja lange versucht, nicht mehr diese Redewendung oder so Zitate einzubauen. jetzt weiß ich wieder, warum.
Ja. Shaggy, trotzdem, wie siehst du jetzt den Elimination Chamber hier vom WWE SummerSlam 2003 in der Retrospektive? Man muss auch noch mal ganz kurz hier betonen, es gab im Nachgang nach dem Match auch noch mal einen sehr brutalen Beatdown von Evolution an Goldberg. Da wurde Goldberg an den Käfig gekettet. Er wurde zuvor noch mal zweimal mit dem Sledgehammer bearbeitet, hat hier geblutet bis zum geht nicht mehr, wurde dann verhöhnt, verprügelt. Und da hat man Evolution gut aufgebaut. Und du hast es eingangs schon erwähnt, es war mehr ein Storytelling-Match, als also gerade diese letzte Teil des Matches, als gerade der erste Elimination Chamber. Man hat hier die Story vor allem fortgesetzt. Man wollte das Match zwischen Triple H und Goldberg haben. Man wusste, dass man das bringen wollte. Das hat man dann hier zum Abschluss nochmal betont. Aber trotzdem, wie hat dir hier das Match an sich gefallen?
Ja, es war ja kein schlechtes Match. Es war echt ein okayes Match, es war eigentlich auch ein gutes Match, wenn man so will. Es hat viele Geschichten vorangetrieben, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, man muss es nicht gesehen haben. Man sollte es sich anschauen, wenn man sich für Goldberg interessiert, wenn man auch die Goldbergs alte WWE-Zeit oder also die erste WWE-Zeit so ein bisschen noch nachbetrachten möchte und gerade auch, wenn man ein Fan des Champions Triple H war, der ja auch selten seinen Titel verloren hat, dann so kann man sich das anschauen, aber man muss es nicht gesehen haben. Aber man hat auch, also sagen wir mal so, man vertrödelt auch nicht seine Zeit, wenn man sich's anschaut.
Ich fand's überraschend unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das Match hat keine große Längen gehabt durch den Aufbau. Du hast eigentlich immer irgendwas, was passiert. Man hat den Chamber hier gut eingesetzt. Es ist eine große Härte im Match. Du hast mit Shawn Michaels und Chris Jericho zwei Leute, die wirklich alle anderen haben aussehen lassen wie pures Gold. Also selbst Leute, die hier schon deutlich über den Zenit drüber sind, wie ein Kevin Nash sah hier gut aus. Randy Orton hat sich ganz gut präsentieren können, auch wenn er jetzt noch nicht die große Nummer gewesen ist. Goldberg sah absolut stark aus. Und man hat es irgendwie geschafft, tatsächlich hier um dieses Verletzungsmanko von Triple H irgendwie drumherum zu worken. Und das hat man dann relativ clever gelöst. Deswegen, ich fand es jetzt ohne den großen Hass auf Triple H und ohne den großen Hass auf Goldberg, den ich 2003 verspürt habe, fand ich das eigentlich ein überraschend gutes und flottes Match. Ich hatte es viel, viel schlechter in Erinnerung, als das hier tatsächlich gewesen ist, sondern das war wrestlerisch. Dank Shawn Michaels, Jericho und auch Randy Orton war das absolut okay und dann die Storyline war auch spannend und gut umgesetzt. Die Brutalität, Gewalt war da. Kann ich nichts dran aussetzen. Klar, man muss es jetzt nicht absolut gesehen haben. Es ist nicht der absolute Highlight-Reel, den wir hier gehabt haben. Aber auch gerade so in der Retrospektive, wo sind die Leute hingegangen? Wen sehen wir davon heutzutage noch? Gerade in diesem Hinblick fand ich es eigentlich eine recht gute Sache. Und ich sag mal, wenn ihr zwischendurch noch mal ein bisschen Zeit habt, schaut es euch ruhig an. Also ich gebe eine leichte Match-Empfehlung hier, keine absolute Empfehlung, weil es nicht das allerbeste Elimination Chamber-Match ist, es ist auch nicht das allerbeste Wrestling-Match, aber es ist interessant genug, um damit einfach eine gute Zeit zu haben und gerade vielleicht so ein bisschen Stimmung zu machen auf den Elimination Chamber in diesem Jahr. würde ich sagen, schaut da ruhig mal rein, wenn ihr ein bisschen Lust auf Retro habt, wenn ihr ein bisschen Lust auf Storytelling und vor allem, wenn ihr auch Lust auf Triple H und Goldberg habt, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich würde sagen, lest lieber ein gutes Buch oder hört euch diese Episode von Match of the Week an, da erzählen wir alles über dieses Match. Wenn ihr es schon gesehen habt, müsst ihr es nicht nochmal schauen, dann reicht es auf jeden Fall, diese aktuelle Episode von Match of the Week anzuhören.
Ist auch fast genauso lang wie das Match inzwischen. Und ich glaube, an der Stelle können wir dann auch den Deckel auf diesen Podcast drauf machen. Es sei denn, Shaggy, du möchtest noch etwas sagen.
Ja, auch hier war es ein bisschen so, dass andere die Arbeit gemacht haben. Ich bin eher der Goldberg der heutigen Ausgabe. Ich habe Olaf für mich arbeiten lassen und habe am Ende aber trotzdem den Schein und den Glanz abbekommen. So muss es sein. Von daher.
Du hast den Goldberg in dem Match den Schein und den Glanz abbekommen. Der lag am Ende blutend im Käfig.
Ja, du weißt ja nicht, wie ich hier liege.
So, okay. Moment, ich schalte schnell die Kamera wieder ein. Dann sehen wir es wieder. Naja. Ich kann dem nichts hinzufügen, was Shaggy gesagt hat. Ich möchte dem vielleicht auch gar nichts hinzufügen. Und deswegen mache ich jetzt an der Stelle hier den Deckel auf dem Podcast. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.